Ja, Fotos, das ist das Stichwort. Ich wollte eigentlich zu Hause, wisst ihr, wir haben so einen richtigen Hammerbaum. Und ich wollte davon ein Foto machen und das dann am besten noch bei Instagram posten. Und das habe ich total vergessen. Vielleicht mache ich das gerade mal noch schnell. Ja, das lasse ich mal. Ich bin kurz weg. Wie mache ich denn das jetzt? Foto?
Eigentlich, mir geht es ja genauso. Ich bin auch immer noch am Machen und da war noch ganz viel vom Beruf her noch zu regeln. Aber eigentlich sollen wir doch jetzt nicht mehr Last-Minute-Sachen machen, sondern Weihnachten ist doch das große Fest der Freude. Da gibt es richtig gute Nachrichten. Und um die wollen wir uns jetzt mal kümmern. Setz dich doch mal hier hin. Posten brauchst du jetzt nicht. Setz dich mal hier hin und hör zu. Wir wollen heute nämlich mal am Weihnachtstag gucken, wie war das damals mit den Hirten? Also, wir wissen, die Hirten waren arm, weil die Schafe, die sie gehütet haben, die haben ihnen gar nicht selber gehütet, waren die Schafe von anderen Leuten. Und der Job war anstrengend. Dass die Hirten, dass die Schafe genug haben und dass die Schafe genug zu trinken haben. Und da in Bethlehem eine trockene Gegend. Das sieht so aus wie bei uns im Sommer, wenn es einen Monat lang nicht geregnet hat, alles braun. Und dann ist das gar nicht so einfach für die Schafe, was zu fressen zu finden. Das heißt, die Hirten mussten mit ihren Schafen durch die Gegend ziehen. Die sind da immer weitergelaufen. Da gab es keine Weiden, die so einen Zaun ringsrum hatten, sondern die Schafhirten haben ihre Schafe gerufen und dann sind die hinter dem Hirten hergelaufen und sind immer weitergezogen. Wenn sich dann mal ein Schaf verloren hatte, also verirrt hat, nicht nachgekommen war, dann mussten die Hirten losgehen und mussten das Schaf suchen und wieder zur Herde holen. Und wenn dann sich ein Schaf wehgetan hatte oder wenn ein Schaf krank war, dann mussten die Hirten auch sich um die verletzten und kranken Schafe kümmern. Dann kamen nachts manchmal Angreifer. Wisst ihr, wer das sein könnte? Wer könnte nachts? Finjan. Ein Bär, ja. Wen gab es noch? Ein Wolf. Und Simon, du weißt auch noch was? Füchse, ja. Genau, und dir fällt auch noch was ein? Wer könnte noch kommen? Ein Löwe, genau. Manchmal gab es so richtig gefährliche Angreifer und die Hirten mussten ihre Schafe verteidigen. Das konnte richtig gefährlich werden. Also, die Hirten hatten ein anstrengendes Leben und sie wohnten bei den Schafen, weil die ja mit denen immer durch die Gegend gezogen sind. Und die hatten da auch keine Ställe, sondern die Hirten haben auch nachts aufgepasst auf ihre Schafe. Deshalb waren die Hirten so im Volk so ein bisschen extra, weil die haben ja nicht im Dorf gewohnt, sondern bei den Schafen gewohnt. Und wir haben gerade gehört, der Beruf war nicht angesehen. Man war nicht wichtig, wenn man Hirte war. Aber die Hirten waren auch Israeliten und haben wie alle Israeliten gewartet auf den Messias, auf den versprochenen Retter. Das haben wir gerade schon im ersten Lied gehört. Schon bei Mose hat Gott versprochen, dem Mose, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Also schon bei Mose haben sie gewusst, es kommt einer, auf den warten wir. Ein Prophet, der für uns von Gott ganz viel sagen will. Und auch an vielen anderen Stellen wird das noch erwähnt, zum Beispiel noch in Jeremia 33, da steht: Es kommt die Zeit, spricht der Herr, der werde ich das Gute, das ich Israel und Juda versprochen habe zu tun, wahrmachen. In jener Zeit will ich David einen Nachkommen geben, der als gerecht bezeichnet werden wird. Der wird im ganzen Land Recht und Gerechtigkeit durchsetzen. In diesen Tagen soll Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit leben. Das war die Vorhersage. Darauf haben alle gewartet, auch die Hirten. Aber die Hirten waren ja so ein bisschen abseits. Würden die Hirten denn merken, wenn jetzt der Retter kommt? Würden die das überhaupt merken, wenn sie doch auf der Weide sind? Würden sie merken, dass sich was ändert? Oder würde sie jemand abholen, wenn alle Menschen sich zum Retter bewegen und bei ihm sich vorstellen? Aber gerade zu diesen Hirten ist Gott zuerst gekommen. Seine allererste Nachricht, die ging an diese armen, nicht gut riechenden und nicht wichtigen und hart arbeitenden Hirten, die extra saßen. Und die erste Nachricht damals war nicht über WhatsApp oder Snapchat oder Instagram oder TikTok, sondern es kam ein Engel. Ein Engel, und der hat zu ihnen gesagt, ihr braucht euch heute nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Hirten haben es zuerst gesagt bekommen, von einem Engel und mit einem Engelchor. Habt ihr den gehört, den tollen Engelchor? Der Retter ist da und zwar ganz nahe, gleich in Bethlehem im nächsten Dorf. Da wollten sie hin, die Hirten. Aber wie kommen jetzt denn die Hirten zur Krippe? Hatte der Engel irgendwas gesagt, wie man sich vorbereiten muss? Vielleicht erst mal waschen oder neue Klamotten anziehen? Ein Geschenk mitbringen, oder? Oder vielleicht erst noch eine gute Tat vollbringen, weil kann ich so zum Retter der Welt gehen? Nein, die Hirten sind einfach so, wie sie waren, nach Bethlehem gegangen und haben Jesus gesucht. Genauso, wie sie waren, dreckig und stinkend, müde, ohne Geschenke, ohne Vorbereitung. Und sie finden Jesus in Windeln, in der Krippe, genauso, wie es der Engel gesagt hat. Und die Hirten haben überall erzählt, was der Engel gesagt hat. Das ist der Messias. Das ist der Retter, auf den wir warten. Dieses Kind, auf den warten wir. Und die haben sich gefreut. Und die haben Gott gelobt und Gott gepriesen für all das, was sie erlebt haben. So haben die sich gefreut. Ja, und wie ist das für uns heute? Wie können wir denn zur Krippe kommen? Jesus ist ja jetzt gar kein Baby mehr, oder? Der kommt auch nicht jedes Jahr als Baby wieder. Nee. Jesus war erwachsen. Er war nicht nur erwachsen, sondern er ist sogar getötet worden. Er ist begraben, aber er ist auferstanden. Und er wohnt jetzt bei Gott, unserem Vater, im Himmel. Wenn wir jetzt zu Jesus kommen, dann ist es auch nicht wichtig, dass wir frisch gewaschen und gestylt sind und unsere besten Klamotten anhaben. Das können wir tun, um Jesus zu ehren. Das ist völlig in Ordnung, sich schick zu machen. Aber es ist nicht entscheidend. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Wir brauchen kein Geschenk, wir brauchen keine guten Taten, wir brauchen keine Masken, wir müssen nicht besonders doll aussehen, wenn wir jetzt bei Jesus sind. Aber unser Herz, das sollten wir vorbereiten. Wir sollten uns deutlich machen, dass hier, das ist Gott selbst. Das ist nicht irgendein Mensch, auch nicht ein besonderer Mensch. Das ist Gott selbst, der Schöpfer des ganzen Universums. Der hat sich hier alles ausgedacht und er hat es erschaffen. Den komplizierten Bauplan eines Menschen. Ich kann euch sagen, das ist sowas von kompliziert und bis heute weiß man nicht genau, wie alles zusammenwirkt. Alle Systeme in unserem Körper. Das Zusammenspiel von Naturgewalten, von belebter, von unbelebter Umwelt, alles das hat er erschaffen. Und er ist heilig. Heilig. Wir sind alle nicht heilig. Ich weiß selber, ich bin überhaupt nicht heilig. Aber Gott ist heilig. Und zu dem darf ich gehen. Wenn mir das bewusst wird, wie groß und mächtig und wie heilig Gott ist, dann nennt man das Ehrfurcht. Und in dieser Ehrfurcht darf ich zu Gott kommen. Und dieser große, heilige Schöpfergott hat sich jetzt klein gemacht und wurde ein Mensch. Ein Mensch wie wir. Und Menschen sind verletzlich, das wisst ihr. Wenn man umknickt beim Turnen, dann verstaucht man sich das Bein. Stimmt es, Tammy? Oder wenn die Grippe umgeht in der Familie, dann kann man mit hohem Fieber im Bett liegen. Oder wenn man jetzt morgens und mittags noch nichts zu essen bekommen hat, dann hat man richtig dolle Hunger, oder? Und dann, wenn man älter wird, dann merkt man, oh, der Rücken tut weh und das kribbelt im Bein und ich kann nicht mehr so, ich will. Das leben wir alle als Menschen. Menschen sind verletzlich, Menschen sind angreifbar. Menschen haben Bedürfnisse und sind auch Verlockungen ausgesetzt. Das alles hat sich Jesus zugemutet, obwohl er eigentlich der Schöpfer war, der da drüber steht. Der muss eigentlich nichts essen und trinken und schlafen. Der ist groß und herrlich, aber er kam zu uns, weil er uns so sehr lieb hat. Und wir sollten auch demütig zu Jesus kommen. Das heißt, dass ich weiß, ich habe das nicht verdient, dass ich zu Gott gehen darf. Das ist Gnade. Und Gnade heißt ein unverdientes Geschenk. Das kriege ich einfach so. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich besonders gut war, sondern weil Gott sagt, ich will dir was schenken. Einfach so. Denn Gottes Heiligkeit, seine Heiligkeit und meine Fehlerhaftigkeit und Schuld passen nicht zusammen. Wir wissen, dass bevor Jesus gestorben ist, da konnten die Israeliten nicht einfach so zu Gott gehen. Die mussten erst Reinigung machen, die mussten opfern, in regelmäßigen Abständen Opfer bringen. Und erst dann konnten sie zu Gott kommen. Und Jesus kam in unsere Welt und hat das Leben eines Menschen gelebt, so wie wir sind. Und er hat aber keine Fehler gemacht, keinen einzigen. Er hat keine Schuld. Und er ist trotzdem gestorben. Warum? Weil er für uns gestorben ist, für all das, was wir falsch gemacht haben. Jeder von uns hier würde verdienen, dass er für das, was er falsch macht, sterben muss. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme das auf mich, all eure Schuld, und ich sterbe für euch. Und dann ist euch vergeben. Und ihr dürft, so wie ihr seid, vor den Vater kommen. Mit diesem Bewusstsein darf ich zu Jesus kommen. Mit Ehrfurcht und mit Demut. Und jetzt kann ich damit zu Jesus kommen. Aber Gott hat sogar noch mehr. Er hat nicht nur gesagt, ihr sollt kommen und dann wieder gehen, sondern er hat gesagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es geht also nicht nur zu Jesus hin, sondern durch ihn durch. Durch ihn durch und mit ihm weiter. Bin ich denn schon mal durch diese Tür gegangen oder immer nur in die Nähe und wieder weggegangen? Bin ich schon auf dem Weg unterwegs, den der Herr für mich geplant hat, in seiner Wahrheit, in sein Leben? Was muss denn passieren, wenn ich durch diese Tür gehen will? Was muss dann passieren? Wir haben ja schon gehört, dass meine Schuld und Gottes Heiligkeit nicht zusammenpasst. Jesus hat dafür bezahlt. Aber was muss ich tun, wenn ich hier durchgehen will? Ich muss Jesus vielleicht mal ein bisschen reingucken lassen. Meine Jacke vielleicht mal ein bisschen zur Seite machen. Da sind vielleicht Sachen, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht habe ich Schuld in mir. Zum Beispiel, dass ich sage, Herr, ich weiß es eigentlich besser. Ich brauche gar nicht auf dich zu hören, weil ich weiß doch, was für mich gut ist. Oder ich denke ganz oft an mich zuerst. Ich bin wichtig und habe nicht gefragt, was der Herr eigentlich will. Alle solche Dinge, es gibt vieles, was nicht in Ordnung ist. Wenn ich das dem Herrn sage, einfach sage, Herr, hier, das ist Schuld an mir, die habe ich erkannt, es tut mir leid. Was macht Jesus dann? Was macht er dann? Sevi? Der rettet den Menschen. Ja, und wie macht er das? Der macht die Schuld ab. Der macht die ab. Der nimmt die weg von mir und ich bin sauber, sauber gewaschen. Die ist weg. Da muss ich mich dann nicht mehr für schämen. Die ist weg. Ich muss es nur eingestehen und um Vergebung bitten. Dann vergibt mir Gott. Was passiert dann noch? Ich muss dem Herrn, dem Vater und dem Sohn erlauben, ich muss ihm das hier anvertrauen. Ja, muss ihm sagen, Herr, du darfst jetzt bestimmen, wo mein Weg hingeht. Und du darfst auch sagen, wie der Weg aussieht. Wenn ich ihm das auch noch praktisch übergebe, sage, Herr, du darfst jetzt sagen, wo geht's lang? Und sage, in dein Leben will ich da eintreten, in den Weg, den du mir gegeben hast. Dann kriege ich den Heiligen Geist geschenkt. Den Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes. Der kommt dann in mich rein und der ist immer bei mir. Ich darf dann mit ihm zusammen leben, mit ihm zusammen meine Aufgaben machen, ihn fragen, Herr, wo geht's denn hin? Der ist dann immer bei mir. Manchmal merkt man ihn nicht so deutlich, das ist wirklich so, aber er ist da, er ist mir zugesprochen worden und den habe ich jetzt. Ich kann versprechen, dass es nicht langweilig wird, wenn ich mich wage, durch diese Tür zu gehen. Es ist auch kein Spaßkiller, wenn ich Jesus die Führung in meinem Leben übergebe, wenn ich seine Regeln akzeptiere. Es bringt ein sehr erfülltes Leben, wenn ich in Jesu Frieden unterwegs bin, in seinem Weg unterwegs bin. Ich kenne einige Leute, die sind Christen, die haben gesagt, Herr, ich will kein langweiliges Leben führen, bitte schenk mir kein langweiliges Leben. Und die leben sehr aufregende Leben, kann ich euch sagen. Einige sind in der Weltmission unterwegs. Und die haben wirklich Abenteuer jeden Tag. Wenn ihr abenteuerlustig seid, ihr könnt Gott bitten, Herr, ich will Abenteuer erleben und ihr werdet welche bekommen, ganz bestimmt. Ich habe früher auch gebetet, Herr, ich will kein langweiliges Leben haben. Und ich kann sagen, ich habe kein langweiliges Leben. Ich wollte nicht in die Weltmission, ich wollte hier bleiben. Ich sehe das so als meinen Platz an, aber ich habe Abenteuer auch wirklich fast jeden Tag. Manchmal mehr, wo ich denke, oh, noch eins. Aber der Herr weiß, was gut ist und er kennt uns so genau. Deswegen kann ich ohne weiteres sagen, Herr, ich will dir folgen, weil er weiß, was ich kann und was ich brauche. Ich kann auch versprechen, dass was Neues anfängt. Wenn wir durch diese Tür gehen, fängt was Neues an. Wir kriegen neue Freiheiten, wir kriegen neue Kräfte, wir kriegen aber auch neue Herausforderungen. Es wird nicht leichter, aber es ist ein wirklich erfülltes Leben, was wir bekommen mit dem Herrn an unserer Seite. Wie wollt ihr zu Jesus kommen? Auf ein kurzes Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute. Oder wollt ihr durch ihn durch in ein neues Leben gehen? Oder vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, aber in den letzten Wochen ist es euch abhanden gekommen und ihr sagt, Herr, ich will nochmal neu. Ich will nochmal neu sagen, hey, eigentlich kommt es nur auf dich an und nicht auf mich und was mir jetzt gerade so wichtig ist. Ich möchte beten. Herr, danke, dass du klein wurdest, ein kleiner, neugeborener Mensch. Ein Mensch wie wir. Danke, dass du uns gedient hast, dass du uns erlöst hast von aller Schuld. Und dass du alle Hindernisse, Gott dem Vater zu begegnen, aus dem Weg geräumt hast. Zieh uns zu dir, durch dich hindurch, in die Gemeinschaft untereinander und mit dir und dem Vater. Schenke uns Mut, dir alle Bereiche in unserem Leben in deine Hand zu geben. Wir loben deine Macht, deine Herrlichkeit, die über den Tod triumphiert hat. Und wir danken dir so sehr für deine Liebe, die uns nachgeht, jeden Tag. Amen.